Ja, hallo?
Hallo, hier sind Astrid, Alexander und Claudia Wiedemar.
Ja, kommen Sie in den vierten Stock hoch, ja?
Ja.
Dritter?
Vierter? Vierter Stock. Ganz schön.
Hier mit Decken gemeldet.
Das ist ja das Gute an der Imagination, dass wir uns etwas vorstellen können, was uns weiterhilft.
Das ist ja ganz berühmt hier mit dem Finger.
Also darum geht es ja auch vor allem. Stärkende Bilder, motivierende Bilder einzustellen.
Frisches grünes Gras im Hinterhof.
Eine Palme, die gepflanzt hat.
Und es geht darum, den Klienten auf diesen aktiven Weg zu bringen, für sich selber zu sorgen.
Herzlich willkommen im Podcast
Die schöne grüne Wiese. Wir sind Claudia Wiedemar
und Astrid Alexander.
In diesem Podcast geht es um den Ort, wo die Geschichten herkommen, wo die Behauptung zu Hause ist, die Inspiration, die Intuition, die Fantasie. Aber auch die Verführung und die Manipulation können uns dort begegnen. Um diesen Ort der kreativen Quelle, dieses große Dazwischen, um dieses abstrakte Thema besser fassen zu können, nennen wir ihn nach Kleists Käthchen von Heilbronn die schöne grüne Wiese.
Wir befragen Menschen, die beruflich mit dem imaginären Raum zu tun haben. Über Wege dorthin und zurück, über Möglichkeiten und Grenzen, Wunder und Gefahren und über die Frage, ab wann das Erlebte im Imaginären real ist. Denn auf dieser Ebene der Wahrnehmung gelten andere Gesetze. Wir wollen wissen, wie viel Macht steckt in unserer Vorstellungskraft. So. In der heutigen Folge wollen wir über Krisensituationen, Entscheidungen und neue Wege sprechen und wie uns dabei unsere Vorstellungskraft helfen kann. Wir sind dafür nach Berlin-Kreuzberg gereist und sprechen mit Andreas Klaus. Er arbeitet als Musiktherapeut in eigener Praxis für imaginative Psychotherapie. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein können. Und da wir über neue Wege und Entscheidungen sprechen wollen, interessiert uns natürlich, auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass Sie zunächst Jura studiert haben. Mhm. Wie kamen Sie denn von den klaren Regeln und Gesetzen, mit denen Sie sich da beschäftigt haben, zu einer Arbeit mit Träumen und Bildern, die eher ganz anderen Regeln und Gesetzen folgen?
Ja, der Ursprung war überhaupt, dass das Recht und die Gerechtigkeit mich natürlich erstmal sehr interessiert haben. Also als junger Student denkt man ja, wenn ich das alles verstanden habe, dann verstehe ich auch die Welt. Ja? Und insofern war das erstmal der Weg für mich in die Juristerei. Aber es kam irgendwann mal der Punkt, wo ich mehr wollte, ja? Weil ich mir klar gemacht habe, dass das Juristische oder das Recht nur der grobe Rahmen ist, in dem wir Menschen uns nach bestimmten Regeln verhalten sollen. Ja? Also ein grober Rahmen, der das Menschliche überhaupt oder die menschliche Psyche überhaupt nicht mit einbindet. Ja? Und insofern ja, habe ich dann auch weitergesucht und bin in den 80er Jahren auf ein Buch gestoßen, das hieß Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke. Ein sehr berühmtes Buch. Das war einer der ganz großen Bestseller oder auch zukunftsweisenden Bücher, weil es hier um Psychosomatik geht, um die Frage, was hat psychische Krankheit mit unseren körperlichen Krankheiten zu tun? Und diese Brücke hat er da dargelegt und für mich war das der Einstieg nach mehr und nach weiteren Forschungen für mich. Ja. Ich habe viele Selbsterfahrungsworkshops mitgemacht und auch dann irgendwann Ausbildungen angefangen und so bin ich in diesen neuen Weg hinein, weil ich mir gesagt habe, als Einzelner, selbst als Jurist, kann ich die Welt auch nicht so verändern, wie ich es gerne möchte. Aber ich kann einzelnen Menschen helfen, ihre Welt, die sie geprägt hat und die in ihrem Kopf als Imagination vorhanden ist, diese Welt kann ich mit therapeutischen Mitteln verändern. Und wenn ich nur eine kleine Haltung oder Einstellung verändere, verändere ich die ganze Welt in diesem Menschen. Und das kann enorme Auswirkungen haben auf sein Handeln, Fühlen und Denken.
Ich finde es ganz spannend, dass Sie gesagt haben, die Welt, die in den Köpfen der Menschen sich befindet. Weil das ja suggeriert, dass ja jeder von uns sich eigentlich in einem spezifischen Universum aufhält, das ja gar nicht unbedingt mitteilbar ist, auch, oder?
Also dieses, wir werden geprägt durch unsere Geschichte. Also das ist schon mal die vorgeburtliche Geschichte, das ist die Geburt selber, die mehr oder weniger, schwierig oder okay läuft. Es sind die ersten Kindheitsjahre, es sind die Eltern, es ist der Pfarrer, es sind die Lehrer. Und all das bringt Erfahrungen, die ein Mensch speichert. Und mit all diesen Erfahrungen sind auch Gefühle verbunden. Und daraus entsteht eine, ich nenne es immer Matrix. Eine Matrix, wie aus der Erfahrung heraus dieser Mensch auf die Welt dann auch zugeht und wie er sie einstuft und bewertet. Und da können ganz unterschiedliche Schwerpunkte entstehen, je nachdem, welche Erfahrung jemand macht. Wenn jemand zum Beispiel in ein Kinderheim kommt, mit einem Jahr schon, der da ein Jahr im Kinderheim ist, die Mutter hat ihn abgegeben, dann ist das eine ganz schwerwiegende Erfahrung, nämlich der Verlust von Sicherheit, Liebe, Nähe und so weiter. Und das prägt einen Menschen dann ganz schwer für den Rest seines Lebens. Ja.
Wenn so ein Mensch zu Ihnen kommt, wie können Sie dann, was machen Sie dann?
Das ist natürlich auch ein längerer Weg, was ich dann mache. Aber es geht darum, ihm neue Erfahrungen zu vermitteln, im Sinne von sich einzulassen auf Geborgenheit, auf Nähe und so weiter. Also neue Bilder zu schaffen, die alten Bilder überlagern oder verwandeln. Also ich würde eher sagen verwandeln, weil man muss natürlich über die therapeutische Arbeit in dieses alte Gefühl zurück und dann Wege aufzeigen in der Imagination, die diese alte Erfahrung verwandeln in eine bessere Erfahrung. Das nennt man auch Wandlungsprozess, der sich in ganz typischen Bildern auch zeigt. Ja? Also Bilder, die in der Regel dunkel und schwer und belastend sind, die können sich dann wandeln in ein Licht, das am Horizont erscheint, und sodass sich dann letztlich dieserjenige in der Imagination auf den Weg macht, Neues zu erforschen, als ständig in diesem alten Dunklen zu bleiben, weil das hält ihn fest natürlich. Ja? Und wir suchen ja Wege, wie er neue Wege gehen kann, die dieses alte Bild verwandeln.
Eine Methode, die Sie nutzen, ist das Katatümer-Bilderleben. Können Sie uns dazu was sagen? Was bedeutet das genau?
Also der Ausdruck selber ist ziemlich schwerwiegend, so wenn man ihn hört. Ja. Aber das ist eine Methode, die von Professor Hans-Karl Leuner in den 70er Jahren entwickelt wurde. Der war Psychiater und Arzt, Psychotherapeut, und er hat die Erfahrung gemacht, dass man Bilder in die Vorstellung vorgibt, zum Beispiel eine Wiese, stellen Sie sich eine Wiese vor, und über solche Bilder steigt man ein in eine innere Reise. Das setzt voraus, dass man den Klienten in eine tiefere Entspannung eingeführt hat, sodass er die Welt nach innen auch öffnen kann. Also in der tiefen Entspannung öffnen wir unsere Bilderwelt oder unseren Zugang zur Psyche oder zur Seele, da wo auch unsere Träume herkommen. Und wenn dann jemand so eine Wiese imaginiert, dann entsteht die ganz langsam, man lässt ihm auch Zeit natürlich, und man lässt ihn die Wiese beschreiben, man lässt ihn praktisch fühlen, wie geht's dir auf dieser Wiese, was kannst du wahrnehmen. Also es geht erstmal um eine Gefühlswahrnehmung. Weil die Methoden, mit denen ich arbeite, sind auch vor allem Gefühlsmethoden, die wieder das Spüren und das Anbinden an die eigene Gefühlswelt fördern sollen. Ja, also dann geht es halt darum, dieses Bild auch mit allen Sinnen zu erfassen. Ja, mit dem Riechen, mit dem Sehen, mit dem Spüren. Was ist da für eine Jahreszeit? Aber erstmal geht es ums Gefühl und dann geht es halt weiter um die Frage, was möchtest du vielleicht tun? Schau dich mal um, da ist vielleicht ein Waldrand in der Nähe oder da sind auch Berge. Was interessiert dich? Möchtest du vielleicht da hingehen? Und so entsteht eine innere Reise. Und auf dieser Reise begegnen dem Klienten eigentlich dann auch in symbolischer Form Themen, die er in seinem eigenen Leben auch immer wieder wahrnimmt, aber eher unbewusst, also ständig wiederkehrende Konflikte. Ja. Oder das Thema Einsamkeit bei sich selber wiederfindet, indem er sich halt einsam auf der Wiese fühlt. Ja. Daran kann man dann auch arbeiten, indem man neue Wege ihm vorschlägt zu gehen.
Und interpretiert man das dann gemeinsam hinterher? Also wenn man aus diesem anderen Bewusstseinszustand wieder rausgekommen ist, sozusagen, geht man dann gemeinsam diese Reise nochmal durch?
Ganz wesentlich ist danach auch, dass der Klient ein Bild malt. Mhm. Und zwar spontan, aus seinem Erleben heraus. Mit ganz normalen Farben. Und dieses Bild zeigt nochmal die wesentlichen Inhalte seines Erlebens. Und mit diesem Bild kann man dann auch wieder arbeiten. Ja, man kann an den Farben erkennen, wie es dem Klienten da ging. Man kann an der Struktur der Zeichnung erkennen. Man kann an Inhalten Kontraste und Konflikte erkennen. Also an Farben, die vielleicht schwarz und weiß sind oder nur schwarz. Es hat alles so eine symbolische Bedeutung auch. Ne? Und insofern wirken diese Bilder auch unbewusst und regen den Klienten an, sich damit auseinanderzusetzen auch. Ne?
Und man würde die ganze Zeit, Entschuldigung, nur mal zum Verständnis, der Patient befindet sich sozusagen in dieser Entspannung und Sie geben sozusagen Vorschläge rein oder lenken sozusagen von außen den Blick und antwortet der Patient auch oder ist der in Stille bei sich?
Nein, es ist eine Begleitung durch mich und ich habe eine spezielle Technik der Befragung, ihn erstmal beschreiben zu lassen, was er wahrnimmt. Mhm. Und dann lade ich ihn natürlich auch ein, sich umzuschauen. Immer wieder zu gucken, was nimmt er wahr und wie fühlt er sich damit. Mhm. Und dann vielleicht auch mal von der Wiese wegzugehen und zu schauen, was ist da? Da ist ein Waldrand. Was passiert da? Plötzlich kommt ein Tier aus dem Waldrand, aus dem Wald heraus. Mhm. Und es kann ein Wolf sein, es kann ein Löwe sein oder sonst irgendwas. Es kann auch ein Angehöriger sein, mit dem er irgendwo nicht so gut kann. Ja? Also, sodass er dann mit einem Thema konfrontiert wird. Und das ist erstaunlich, dass diese Themen, die ihn im Leben selber immer wieder begegnen, dass sich das in dieser inneren Reise auch zeigt in Form dieser Bilderreise eben. Ne?
Was nimmt dann der Patient oder die Patientin, was nehmen die dann mit nach Hause? Kann man daraus auch ein Werkzeug machen? Können die dann auch zu Hause nochmal selbstständig dorthin reisen? Kann man das gar nicht alleine, weil man ja diesen anderen Bewusstseinszustand erstmal kommen muss?
Also der Klient nimmt in jedem Fall eine Erfahrung mit und er kann immer auch selbst zu diesem Bild zurückkehren. Mhm. Das ist ja das Gute an der Imagination, dass wir uns etwas vorstellen können, was uns weiterhilft. Also darum geht es ja auch vor allem. Stärkende Bilder, motivierende Bilder einzustellen und es geht darum, den Klienten auf diesen aktiven Weg zu bringen, für sich selber zu sorgen.
Mhm. Ja. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe als Kind sehr viel Fantasie gehabt und habe mich eigentlich, glaube ich, ständig auf der schönen grünen Wiese rumgetrieben, weil ich es da halt so spannend fand und man da ja auch so große gestalterische Möglichkeiten hat. Mhm. Können Sie das auch erinnern von sich aus oder wann haben Sie entschieden, ich will diesen Zweig der Psychotherapie lernen und also ich möchte mit Bildern arbeiten? Wie kam das oder auch die Affinität zu dieser Realität oder zu dieser Traumebene?
Ich habe ja noch eine zweite Methode, eine musiktherapeutische Methode. Und da ich viel mit Musik zu tun habe oder als Jugendlicher auch Klavierspielen gelernt habe und viel mit klassischer Musik zu tun hatte, habe ich eigentlich als erstes diese Methode, mit der ich arbeite, zufällig kennengelernt. Also da lag ein Buch in der Buchhandlung raus und da stand drauf, wie hieß denn das Buch, Heilen mit klassischer Musik oder sowas. Und das hat mich enorm angesprochen und ich habe dann das Buch gekauft, gelesen und habe ich gemerkt, das ist ja hochgradig spannend, weil mit Musik kann man auch Menschen in eine Bilderwelt führen oder eine Resonanz auslösen, die persönliche Bilder hervorrufen. Also, und das ist eine rezeptive Musiktherapie, wobei die Musik noch eine wesentlich stärkere Emotionskraft hat. Also viele Menschen haben den Bezug zu ihren Gefühlen ja verloren. Ja, und sie verlieren sich im Außen, indem sie alles Mögliche machen oder auch Suchtmittel nehmen, nur um sich mehr zu spüren. Ja, oder um etwas wegzubekommen, was sie nicht spüren wollen.
Wie kommt es, dass Sie sagen, da reagiert der Patient noch viel emotionaler, wenn Sie über die Musik arbeiten? Also bedeutet das, da kommen ganz viel stärkere Bilder oder der Patient kommt leichter auf diese Bilderreise? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist einfach eine eigene Kraft neben dem Therapeuten. Also in dieser Methode sagt man, die Musik hat eine eigene therapeutische Position und man lässt sie zeitweise ganz alleine wirken. Weil man dann, wenn man noch ins Gespräch gehen würde mit dem Klienten, sich in etwas einmischt, was eigentlich störend wäre.
Ja. Das heißt, dabei wird gar nicht gesprochen?
Doch, auch. Aber zeitweise kann man die Musik selber alleine für sich wirken lassen.
Und was sind das für Kompositionen? Oder spielen Sie da live? Oder machen Sie selber die Musik? Oder sind das bestimmte Tracks, die da vorbereitet
sind? Es gibt gewisse Themengebiete. Mhm. Also zum Beispiel Thema Depression. Und dafür gibt es von den Fachleuten dieser Methode zusammengestellte Programme. Und diese Programme, das sind vier, fünf Musikstücke, die immer ungefähr 30 Minuten ergeben. Diese Programme werden dann gezielt für das Thema Depression zum Beispiel auch eingesetzt. Also hauptsächlich aus dem Bereich der klassischen Musik.
Ja. Wie führen Sie jetzt Ihren Patienten, wie nehmen Sie ihn mit auf diese Reise? Also gibt es so ein Ritual, um das zu beginnen?
Mhm. Natürlich wird ein Vorgespräch geführt. Man möchte ja wissen, worum geht es dem Klienten eigentlich? Was hat er für ein Anliegen? Ja? Die einen kommen mit dem Thema Depression, andere mit Ängsten oder andere möchten den Sinn ihres Lebens besser fassen können. Und andere kommen wieder mit der Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Also ja, ich habe kein Zuhause, Heimat, wo bin ich? Ne? Also Halt, wo finde ich den? Ja. Und das ist erstmal das Erste, damit ich ungefähr weiß, was braucht er und wohin möchte er. Ne? Und dann gibt es immer eine Tiefenentspannung als ersten Schritt, weil ich den Klienten mit beiden Methoden, die ich eben praktiziere, immer in eine innere Welt einführen muss, damit er sein Fenster zur Seele öffnet. Ja? Das kann im Liegen sein, kann aber auch im Sitzen sein. Es wird mit geschlossenen Augen diese Reise begonnen. Und insofern fängt es da schon an, nach innen zu spüren und nach innen zu lauschen. Sozusagen mit großen Ohren zu schauen, was nehme ich da wahr. Es können Bilder sein, es können Gefühle sein. Es kann auch körperlich was sein, was man sonst nie gespürt hat. Ja, plötzlich hat man irgendwo, was weiß ich, Schmerzen im Knie. Ja, also es geht nur darum, erstmal zu spüren und wahrzunehmen. Und dabei steigt man natürlich auch in die Bilderwelt ein.
Und das passiert dann aber geführt über Sie in die Bilderwelt?
Das führe ich ja. Also ich bin immer als Begleiter dabei, indem ich im Gespräch bin. Mhm. Und der Klient teilt mir mit, als Beispiel, da ist ein Haus. Das Haus ist auf einem Hügel. Ich stehe auf der Wiese vor dem Haus. Es ist Mittagszeit. Es ist warm und angenehm.
Wenn man jetzt einen Patienten hätte, der auf seiner schönen grünen Wiese, wenn die so ganz durchseucht wäre und da alles voller Monster ist und der Angst bekommt, wie gehen Sie dann damit um? Also wenn das keine schöne Erfahrung ist, ne? Oder das kein guter Ort erstmal per se ist. Es gibt ja auch Leute, die da gar nicht gerne hinwollen. Ne?
Ja, da zeigt sich gleich in diesem Bild eigentlich das innere Zustandsbild des Klienten. Es gibt auch Wiesen, die sind völlig vertrocknet oder Wiesen, die sind eingemauert oder andere blühen. Da kann ich sagen, das fängt schon mal gut an, aber wenn jemand auf so einer vertrockneten Wiese ist, dann weiß ich ungefähr diagnostisch, das ist ein bisschen schwierig sozusagen. Und wenn dann noch irgendwelche Monster kommen, dann ist es natürlich ein bedrohliches Etwas. Und da muss ich schauen, wie kann ich den Klienten begleiten und frage natürlich immer, wie geht's damit? Wie fühlen Sie sich? Was passiert gerade? Und der sagt, ich bin völlig atemlos, ich fange an zu zittern, ich fange an zu schwitzen, ich habe Angst. Und dann geht es um die Frage, wie gehen wir mit dieser Bedrohung um? Ja. Und wichtig ist immer, den Klienten selber die Führung zu überlassen. Aber ich mache Einladungen. Ich sage, vielleicht möchten Sie 5 Schritte lieber doch zurückgehen, um dem Bedrohlichen besser begegnen zu können. Ja?
Aber Sie würden nicht sagen, hey, drehen Sie sich doch mal um, da ist eine ganz tolle Hütte nebenan, die hat so ein Sicherheitsschloss, wollen Sie nicht da reingehen? Sowas würden Sie dann nicht machen.
Ich würde das nicht machen, das wäre direktiv, sagt man dazu, sondern ich würde sagen, schauen Sie sich mal um, gibt es da irgendwas, wo Sie sich in Sicherheit bringen können? Ja? Und wenn dann da eine Hütte wäre, würde ich fragen, möchten Sie vielleicht da hineingehen oder möchten Sie lieber nur 5 Schritte zurückgehen? Ja, also das ist so eine, das ist ein Spiel mit Direktiv und Non-Direktiv. Ja, so.
Und das ist auch was man bei der Ausbildung dann lernt, weil man könnte ja auch ganz, ganz manipulativ sein Zustand, also jetzt theoretisch.
Ja. Nee, das ist gar nicht gewünscht, weil wir wollen den Klienten in seine eigenen Gefühle und mit seinen eigenen Entscheidungen lernen, dass er lernt, sich selbst zu organisieren und zu helfen. Ja, das ist der Punkt, um den es geht. Ja.
Was ist denn, wenn jetzt jemand sich überhaupt keine Wiese vorstellen kann und im Schwarz landet, in etwas völlig Abstraktem?
Dann bleiben wir bei diesem Schwarz und fragen, wie geht es Ihnen damit, wenn alles schwarz ist? Natürlich gibt es Klienten, aber wenige, die gar nichts damit anfangen können, ja? die diesen Bezug nicht haben. Dann kann man auch sagen, diese Methode ist wohl nicht so ganz die richtige. Die brauchen vielleicht erstmal ein normales Gespräch und wollen eher auf rationaler Ebene die Dinge verstehen und bewältigen. Das gibt es auch. Aber es ist eher selten, denke ich. Ja.
Das heißt, die Wiese ist eigentlich gut erreichbar.
Ja, die Wiese ist gut erreichbar. Wobei ich sagen muss, wir laden immer dazu ein, sich eine Wiese vorzustellen, aber alles andere, was da kommt, ist genauso gut. Das heißt, er wird nicht gezwungen, sich da jetzt eine Wiese vorstellen zu müssen, das würde auch nicht klappen, sondern es kann alles Mögliche dann kommen und wenn da plötzlich ein Strand ist mit einem Blick aufs Meer, dann ist das der Strand mit Meerblick.
Und dann geht man einfach davon aus.
Dann gehen wir davon aus und schauen erstmal, wie fühlt sich der Klient da und fragen, wie geht's dir? Ich möchte mich ausruhen. Ich möchte endlich mal mich nur ausruhen. Und dann laden wir ihn ein, sich auszuruhen.
Sie haben gerade was Spannendes nochmal gesagt. Und zwar ging es darum, dass manche Menschen was Rationales brauchen, was natürlich dann so ein bisschen die Frage aufmacht, also was für eine Kraft liegt aber in dem Irrationalen der Vorstellungskraft oder man geht ja da über was Bestimmtes Rationales hinaus. Also, also wenn wir jetzt sagen, die Reise zur schönen grünen Wiese oder in Bildwelten hinein, ist vielleicht was über so ein rational geführtes Gespräch hinausgeht. Ne? Es ist ja ein anderes Gebiet. Oder wie würden Sie das denn beschreiben? Vielleicht klären wir erstmal den Begriff. Ne? Also,
wenn wir im Gespräch sozusagen mit einem rationalen Menschen umgehen, dann geht es mehr in die analytische Richtung. Ja? Dann wird praktisch, werden die Eltern angeschaut, was waren da für Konflikte und was ist da passiert an irgendeinem Sonntagnachmittag. Ja, wie hat das gewirkt und wie wirkt es heute noch weiter? Also da geht es um dieses Verstehen von Konflikten und der Dynamik, die dort erzeugt wird und die heute noch weiter wirkt. Ja? Also das ist dann wirklich auf einer rationalen Ebene, die aber durchaus auch emotionale Seiten haben kann. Wobei dann die Arbeit, die ich mache, die geht weit darüber hinaus.
Ne? Darauf wollte ich eigentlich raus.
Die geht weit hinaus darüber, wobei es dann halt Klienten gibt, die erstmal vielleicht eine Zeit lang analysieren wollen, ja. Aber die sind so geprägt und vielleicht ist es auch ein Schutz, weil dieser Schutz und diese Angst vor Emotionen, die kann enorm wichtig sein. Also da ist eine Angst, aber davor möchte man sich schützen, weil das sind Emotionen, die kann man dann nicht handeln. Ja? Das ist nicht kontrollierbar und wir brauchen auch Kontrolle in unserem Leben. Wobei zu viel Kontrolle natürlich dann zum Verlust der Gefühlswelt führt, ja? Von der man sich abgeschnitten hat. Ja? Weil man gespürt hat als Kind, oh je, wenn ich mich nicht schütze, indem ich mich abschneide von meinen Gefühlen, dann kann ich nicht überleben in diesem Kindheitsbezug mit den Eltern auch. Ne?
Das heißt, wen würden Sie denn nicht mit auf so eine Reise mitnehmen?
Es gibt Klienten, die nah an der Psychose sich befinden. Mhm. Das heißt, da ist der innere Schutzmechanismus vor dem Unbewussten, vor den Gefühlen, die da übergriffig werden können. Also das ist so nah dran, dass es eigentlich nicht gut ist, diese Menschen in diese Bilderwelt mit den Emotionen hineinzuführen. Diese Menschen brauchen erstmal ganz viel Stabilität und Schutz, der auch aufgebaut werden muss. Und dafür brauchen diese Menschen Vertrauen. Und das ist auch ein ganz langer Prozess, bis sie aus dieser Gefahr heraus sind, ja.
Wie real oder irreal ist denn diese Welt, die man mit ihnen betreten kann, diese Wiese, diese Bilderwelt?
Ich würde sagen, die ist sehr real, weil wir unsere Vorstellungen aus dieser Welt auf die reale Welt übertragen. Also wir leben aus der inneren Matrix, aus dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, gestalten wir unsere reale Welt auch. Und insofern ist das die Grundlage, wie wir überhaupt mit unserer Welt außen umgehen. Deswegen ist das die beste Methode und Möglichkeit, erstmal diese Matrix zu verändern, statt zu glauben, wir müssten da draußen irgendwas verändern. Oder unseren Ehepartner oder unseren Freund, der dauernd irgendwas Blödes erzählt. Ja, also es geht darum, die eigene innere Welt erstmal wahrzunehmen und zu schauen, wie ticke ich eigentlich und warum ticke ich denn ständig gleich, wenn das und das und das passiert. Und wenn man das annehmen kann, dann kann man sagen, jetzt bin ich auch bereit, das erstmal zu akzeptieren, auch wenn es nicht schön ist. Aber dann kann ich auch anfangen, daran etwas zu verändern, statt gegen die Welt da draußen zu kämpfen.
Wie kann mir jetzt dieser Weg, zum Beispiel auf diese Wiese, auf die Sie mich führen können, wie beeinflusst das dann meine späteren Entscheidungen, die ich treffe? Oder wie führt mich das auch aus einer Krise heraus?
Ich kann zum Beispiel auf der Wiese lernen, wie ich mit, nehmen wir mal an, auf der Wiese kommt aus dem Wald plötzlich auf die Wiese heraus der Vater. Und der Vater war immer ein Bedrohungspotenzial, nicht? Also der war immer die Gefahr überhaupt, mit dem war man immer in Konflikt. Und auf der Wiese, in der Imagination, kann ich lernen, statt wegzulaufen, mal da zu bleiben und erst mal zu gucken, kann ich das vielleicht aushalten, statt wegzulaufen? Und kann ich vielleicht ein Stück näher gehen und mich stellen? Und kann ich auch mal ein Wort mehr sagen als nur, ich weiß nicht, ja, gegenüber dem bedrohenden Vater? Also ich kann in der Imagination andere Wege gehen und wir wissen ja, dass das im gleichen Hirnareal geschieht, als wenn wir es real täten. Aus der Hirnforschung ist das schon bewiesen. Und der Schlüsselsatz heißt, handeln in der Imagination letztlich. Also dass wir in der Vorstellung etwas tun, was dann auch für die reale Welt draußen uns möglich macht, anders zu handeln. Also weil wir es uns vorstellen können, können wir es auch tun.
Also es ist wie, wie so ein Übeplatz, also wie so eine Turnhalle, genau, in der man sich fit machen kann. Genau, es ist wie ein Übeplatz,
der aber sehr real im Gefühl ist. Ne?
Ja. Wie würden Sie denn diese Methode abgrenzen von so einer schamanischen Traumreise beispielsweise, oder?
Also ich denke, das katatyme Bilderleben oder die mehr so musiktherapeutische Arbeit, das ist schon sehr strukturiert und es hat sehr viel Erfahrungshintergrund. Ja. Wobei ich sagen würde, eine schamanische Erfahrung kann nur förderlich sein, dass man sich auf solche Bilderwelten auch einlässt, überhaupt erstmal. Wer das macht, der ist auch bei mir, würde ich fast sagen, am richtigen Platz. Ja. Der hat schon mal eine Grundeinstellung dazu, die ihn neugierig macht. Ja.
Die Träume, das ist ja auch ein Bereich, mit dem Sie arbeiten. Mhm. Wie kamen Sie dazu? Ist das was, was Sie auch schon lange begleitet? Oder haben Sie auch, es gibt ja Menschen, die sehr viel träumen und ganz lebendig träumen und das danach erzählen können. Es gibt Leute, die gar nicht gut darüber sprechen können. Haben Sie da einen eigenen Zugang dazu gehabt? Wie hat sich die Verbindung ergeben?
Also zum einen geht es eben um die gleiche Welt, nämlich die Welt der inneren Bilder und die Macht der inneren Bilder. Und ich selbst hatte mal eine Phase, wo ich sehr massive und unvergessliche Träume hatte, wo mir klar war, das hat was mit mir zu tun, da möchte ich näher hinschauen. Und zum anderen kann ich im Katatymen Bilderleben auch Traumbilder mit einstellen. Also statt der Wiese lade ich den Klienten ein, stell dir ein Bild aus deinem Traum vor. Mhm. Und dann kann ich Traum und Katatymes Bilderleben miteinander verbinden und das weiterentwickeln.
Ja, das ist spannend.
Ja, also insofern sind das drei Methoden, die alle mit dieser inneren Welt unserer Bilder zu tun haben, mit dem Unbewussten. Und dieses Unbewusste ist praktisch so unendlich wie der Kosmos oder der Sternenhimmel, so hat es mal C.G. Jung gesagt. Wobei C.G. Jung auch eine Grundlage meiner Arbeit ist. So kann ich als Grundlage noch ohnehin.
Wenn man den Weltraum erforscht, möchte man ja auch irgendeine gute Ground Base haben, sonst ist man da schnell verloren.
Inwiefern kann ich denn meine Vorstellungskraft beeinflussen oder werde ich eher von meiner Vorstellungskraft beherrscht?
Das ist eine gute Frage. Ich befürchte, dass wir im Allgemeinen von unserer Vorstellung unbewusst beherrscht werden. Wenn man aber Traumarbeit macht, dann kann man immer mehr das Unbewusste ins Bewusstsein führen und irgendwann lernen zu hinterfragen, mit welchen Bildern man auf die Welt schaut oder mit welchem Fokus, ja. Also dieses Hinterfragen lernen ist dann die Korrektur. Ist das wirklich so, was ich da hineinprojiziere in diesen Menschen oder dieses Ereignis? Ja, dieses Hinterfragen, das ist schon mal der erste Schritt. Und in der Traumarbeit lernen wir, das sagt auch C.G. Jung, auf den Weg der Individuation zu gehen. Das heißt, wir erkennen die prägende Normen, die uns ständig steuern wollen, und wir erkennen auch das Unbewusste, aus dem heraus wir auch gesteuert werden. Und wenn wir beides erkennen, können wir einen eigenen Entscheidungsweg gehen. Das ist so ungefähr die Zielrichtung des Lebens. Man kommt natürlich nie ans Ziel, aber es macht Sinn, ja, sich in dieser Art und Weise mit seinem Menschsein und der Welt auseinanderzusetzen.
Ja. Und auf dieser Ebene der Imagination, welche Gesetze gelten da? Gibt es da Gesetze, die gelten?
Gibt es Gesetze, die da gelten? Ja, es gibt zum Beispiel ein Gesetz, das heißt, dass diese Energien der Psyche sich selbst regulieren auch. Also Träume dienen auch der Selbstregulation oder der Verarbeitung von Eindrücken. Es hat was mit Psychohygiene zu tun, ja. Also das geschieht ständig und insofern hat dieses Träumen an sich einen sehr tiefen Sinn. Und wenn wir dann zusätzlich noch uns bewusst damit auseinandersetzen, dann wirkt es auch in unser praktisches Leben hinein, weil wir können dann anders handeln, als wie wir handeln würden, also unbewusst handeln würden.
Das finde ich ganz interessant, weil ja die schöne grüne Wiese auch, das kann ja auch so ein Spielplatz sein, wo man eben als Kind sich viel rumgetrieben hat. Mhm. Oder es ist so ein Ort für Fantasie oder auch für Künstler, die da ihre Inspiration herholen. Und wenn ich Ihnen zuhöre oder wenn man jetzt das hat wirklich, das ist aber auch eine ernstzunehmende Arbeit, mhm. die Dinge, die Schätze, sage ich mal, die, ja. die es dort zu finden mhm. gibt, mhm. rüberzubringen mhm. sozusagen ins echte Leben und, ja. Mhm. und dann zu schauen, was ist der Gewinn daraus? Ist das eine Motivation für Sie
zu Selbstverständlich, arbeiten? Weil Sie sagten gerade Schätze. Es geht ja auch um die Potenziale, die wir im Verborgenen liegen haben, im sogenannten Schatten. Und das sind alles unentdeckte Kräfte, die uns unser Leben bereichern könnten, wenn wir sie heben würden. Ja? Wie so ein versunkenes Schiff, wo ein Schatz drauf liegt. Ja, man müsste es nur ja, heben und erstaunt feststellen, Mensch, das bin ja ich. Und dadurch kann ja das Leben auch ein Stück reicher werden, sinnerfüllter, ja, weil es letztlich um Sinn geht auch, ne, und um die Frage, was bringe ich ein in diesem Leben? Ne? Also was will ich verwirklichen? Was ist mir wichtig mit anderen Menschen zusammen? Wie auch immer.
Braucht es diesen Weg oder diese Reise zu dieser Wiese, wie mhm. wir sie nennen, um diese Schätze zu heben, um herauszubekommen, wer bin ich, um etwas zu bewirken?
Ja, ich denke schon, dass dieser Weg eine große Chance bietet. Ja? Also diese Dinge, die in uns angelegt sind, fast wie so ein Samenkorn, kann man sagen, zum Aufblühen zu bringen. Und das sind halt Entdeckungen, die jeder Mensch, denke ich mal, in sich hat. Aber die meisten haben da vielleicht noch gar nicht dran gedacht, dass da was ist, was man entdecken könnte.
Wie kriegt man denn jemanden, der jetzt so ganz rational denkt und so sagt, ach, diese ganze Traum- und Wiesenwelt, das ist eigentlich alles Quatsch.
Das ist alles esoterisch.
Was antworten Sie dann?
Ich würde sagen, den will ich gar nicht kriegen, sondern ich nehme ihn so an, wie er ist und versuche auf seiner Ebene die Dinge zu besprechen, zu durchdenken und zu analysieren, weil das ist erstmal das, wo er kann. Und man soll den Klienten immer da abholen, wo er steht und ihm nie etwas aufstülpen und sagen, das wäre doch alles viel besser und mach doch mal oder so ähnlich. Also das ist nicht der therapeutische Weg. Damit provoziert man Widerstand und ich muss ihn da abholen, wo er ist, den Klienten. Das ist eine Grundregel und wenn man da was falsch macht, dann ist man eigentlich disqualifiziert. Ja.
Also es ist eigentlich eine große, wenn man auf so eine Wiese reisen möchte oder in diese Welt, braucht es eine große Offenheit und auch Vertrauen Ihnen gegenüber.
Richtig, ja, absolut. Das ist natürlich die Grundlage. Ja. Und dieses Vertrauen kann man erstmal langsam herstellen in den ersten 2-3 Stunden. Und es ist immer eine Einladung an den Klienten zu schauen, ob er dann den nächsten Schritt gehen möchte. Ne? Ja, ob er sich lieber hinlegt oder ob er lieber sitzen bleibt. Ja, weil das Liegen ist schon wieder ein Stück mehr Vertrauen. Und insofern muss ich da Schritt für Schritt vorgehen. Ja, und wenn einer Nein sagt, dann ist es auch okay. Das ist absolut maßgeblich. Ja.
Das ist ja auch wichtig. Also gerade, weil man sich ja so öffnet in diesem Prozess.
Ja, das ist ein sehr großes Preisgeben auch. Ne? Weil ich möchte ja, dass der Klient die Dinge, die er wahrnimmt, auch wirklich ehrlich benennt. Und da spielen immer Widerstände und Ängste eine Rolle. Ne?
Das, ja, oder Scham ja auch. Ne?
Selbstverständlich, ja.
Man ist ja auch nicht auf alles stolz, Thema. Was da in diesem Schatten so rumliegt.
Ja, da kommen oftmals dann die ganz bedrohlichen Kindheitserlebnisse wieder zum Spüren, ja, und ja, dann ist man als Erwachsener plötzlich wieder ein Kind von damals und hat die gleichen Ängste der Bedrohung und dem sich zu stellen, ist eine große, große Herausforderung. Wobei das der Weg ist, ne?
Sich dem zu stellen.
Sich dem zu stellen, genau.
Und wie komme ich da durch? Wie schaffe ich das?
Indem er mich als Begleiter hat und die Sicherheit, dass er mir vertrauen kann. Und ich ihn so leite, dass er es auch aushalten kann, was er da erlebt. Wobei er immer selber entscheiden muss letztlich. Ja. Gehe ich ein Stück zurück vor dem Monster oder gehe ich in die Hütte da hinten und schaue erst mal aus dem Fenster? Ist auch schon eine gute Möglichkeit, weil auch das ist absolut okay. Ja. in einem sicheren Umfeld erstmal aus dem Fenster diese Bedrohung anzuschauen. Ja? Weil im realen Leben ist derjenige generell vor diesen Konflikten davongelaufen. Das ist ja dieses Vermeiden, was wir alle programmiert haben. Es ist ja auch bequem. Wir gehen der Sache aus dem Weg und dann ist sie vielleicht auch nicht mehr da, aber nur kurzzeitig, dann kommt es halt wieder, die gleiche Person, und wir sind ständig im Konflikt halt, ne? Und versuchen drum rumzukommen, aber es geht darum zu lernen, dieses Thema anders zu bewältigen. Ne?
Bin ja vorhin schon mal ein bisschen auf diese Gesetzmäßigkeiten eingegangen. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, also auch nochmal um diesen Kontrast zu so einer ganz klaren Struktur von juristischen Gesetzen hin zu dieser anderen Ebene. Gibt es trotzdem Regeln, die da gelten? Also wenn es nicht vielleicht so ein Gesetz ist, aber vielleicht Regeln, die eingehalten werden sollten, gibt es das? Oder ist eigentlich alles frei? Darf alles sein auf dieser Ebene der Imagination?
Also es darf, was imaginiert wird, darf alles sein, natürlich. Aber für mich als Therapeuten gibt es auch Regeln, die ich natürlich beachten muss, weil ich einfach nicht grenzüberschreitend mit dem Klienten umgehen darf. Das darf nicht sein. Also ich muss ihn da abholen, wo er ist. Ich muss ihn respektieren. Das sind Regeln, die einfach auch der Therapie nützen. Es würde ja nichts nützen, wenn ich direktiv versuche, ihn in irgendwas hineinzudrängen, von dem ich meine, das wäre aber gut, um Gottes Willen. Nein, er muss es selber erstmal auch annehmen können. Und wenn das nicht geht, dann ist er halt an einer anderen Stelle.
Das finde ich ganz schön zu hören, weil es gibt ja auch Gegenbeispiele, ne? Also es gibt ja gerade auch mal teilweise in so spirituellen Kreisen oder sowas, gibt es das ja auch, dass die Leute dann gepusht werden, bestimmte Sachen zu machen oder halte noch ein bisschen durch, und dann kannst du da ganz stolz drauf sein, dass so wie sie jetzt sich anhören, wäre das ja vollkommen gegen diese Regeln, die für den Therapeuten eigentlich
natürlich... Ja. Also es ist so ein Spiel zwischen direktiv und non-direktiv. Also manchmal muss ich auch den Klienten vielleicht einladen, mach doch mal einen Schritt. Möchtest du nicht vielleicht einen Schritt tun? Es bleibt immer seine Entscheidung, aber ich lade ein, neue Wege zu gehen. So. Und neue Wege gehen ist für viele ein ganz großes Hindernis. Also es macht ja auch Angst, einer Gefahr entgegenzugehen und zu gucken, was ist da eigentlich? Zum Beispiel in eine Höhle hineinzugehen. Eine Höhle ist oftmals ambivalent in so einem Bild. Die kann Schutz bieten, kann aber auch riesige Angst machen. Wer weiß, was da drin ist. Ja, und dann gehen wir langsam mit der Höhle um. Ein paar Schritte näher vielleicht. Und wenn nicht, dann gehen wir halt wieder ein paar Schritte zurück. Ja, aber dass man das ausgehalten hat, diese Konfrontation, ist schon mal ein großes Erleben und auch ein therapeutischer Schritt, der wichtig ist.
Ja. Der dann auch ganz real im Erfahrungsschatz des Patienten vorhanden ist, wo er einfach sagt, aber
er hat damit eine Erfahrung,
ich habe vor der Höhle gestanden und ich bin 5 Schritte auf die Höhle zugegangen und das ist mein Erfolgserlebnis, was mir niemand mehr nehmen kann.
Richtig, ja.
Ich mag ja ganz gerne, dass Sie auf Ihrer Webseite über Ihre Philosophie auch schreiben, dass ja eigentlich alle Menschen eben diesen Gewinn haben könnten, diese Bereiche zu bereisen oder eine Therapie zu machen. Mhm. Sie machen da gar nicht so sehr den Unterschied zwischen nur derjenige, der jetzt irgendwie sozusagen mit einer Diagnose pathologisch abgestempelt, du bist krank, du darfst eine Therapie machen, das braucht, sondern dass er im Prinzip da eben viele Schätze abzuholen wären viele Menschen.
Für jeden eine Bereicherung, sich seiner inneren Welt zu öffnen und zu schauen, was es da für Schätze gibt. Ja.
Ich würde gerne eine Frage noch anschließen, weil Sie ja ganz am Anfang sagten, Sie haben Jura studiert, Sie hat das interessiert, wie das funktioniert, aber es hat Ihnen nicht gereicht. Und dann sind Sie über diese Selbsterfahrungsworkshops zu dieser Arbeit gekommen, die Sie jetzt machen. Mhm. Was wünschen Sie sich denn in so einer Gesellschaft, die wir heute leben, die so schnell ist, die so leistungsorientiert ist, wo man immer Neues einbringen muss, jeder muss sich selbst optimieren. Mhm. Wenn Sie Ihre Erfahrung des Schatzausgrabens aus der inneren Welt nehmen, was wünschen Sie sich, wie das Teil im heutigen Leben sein sollte?
es müsste in den Schulen anfangen natürlich, dass Kinder ja Raum bekommen, sie selber sein zu können, also ja, sich selber entdecken zu können, also auch, dass das Spiel etwas Wertvolles ist, das würde ich mir wünschen, dass da der Anfang für die Menschen gemacht wird, weil später in Therapien das alles wieder auszugraben oder zu korrigieren, ist natürlich schwieriger, als wenn ich von vornherein Kinder auch diese Welt erleben lasse. Ne? Und in der Erwachsenenwelt würde ich mir wünschen, dass auch Auszeiten für innehalten. Ja? Also, dass jeder Mensch gelernt hat irgendwie, ich kann nicht nur rennen, ich kann nicht nur machen, nicht nur tun und ackern, sondern ich brauche immer auch den Kontrast des Ausgleichs, des Innehaltens, des Entspannens und Nichtstuns. Und dieses Nichtstun ist für viele schon die Hölle, weil dann kommt all das, was sie unter den Teppich gekehrt haben, was im Keller liegt, der Seele sozusagen, im Unbewussten, das kommt hoch und das will gesehen werden und das macht dann Angst. Also was machen die Leute? Sie rennen gleich wieder weiter, um das nicht angucken zu müssen. Mhm. Es ist eine Erziehungsfrage, aber das ist ein gigantisches Projekt. Aber das wäre sinnvoll, weil da der Anfang für unser tägliches Miteinander liegt.
Mich interessiert noch, wir wollen ja auch erforschen, was ist das eigentlich für ein Ort? Wir haben gesagt, das ist ein Ort der Kreativität, das ist ein Ort der Spiritualität. Mhm. Was ist das für Sie für ein Ort?
Es ist ein Ort der Achtsamkeit, der Ruhe und des Innehaltens, um überhaupt zu spüren, was ist gerade bei mir los? Welches Tempo ist jetzt gut?
Okay, dann würde ich sagen, ja. Wir haben so eine Schnellfragerunde oder Kurzfragerunde, die wir die schöne grüne 7 nennen. Aber wir haben eigentlich mehr als 7 Fragen.
Mehr?
Meistens geschummelt. Und da geht es darum, knackige, kurze Antworten.
Wir fangen einfach an. Ist die schöne grüne Wiese der Ort, wo die Lösungen herkommen?
Es ist der Anfang der Lösungen.
Wohnt die Inspiration dort?
Auch da wohnt die Inspiration.
Was suchen wir, wenn wir uns an imaginäre Orte begeben?
In der Regel einen Ausgleich für unseren Alltag.
Wie nehmen wir diese Orte wahr?
Mit all unseren Sinnen, würde ich sagen. Mit dem Geruchssinn, mit dem Augen, mit dem Hören. Wir können in der Imagination all diese Sinne erleben.
Kann ich jemanden mitnehmen auf meine schöne grüne Wiese und erleben wir dann dort dasselbe?
Ich kann jemanden in der Imagination mitnehmen, der mir gut tut, den ich mir wünsche, und man kann da gemeinsam etwas Schönes erleben.
Suchen wir diesen imaginären Ort bewusst auf oder findet er uns?
Ich denke, er findet uns.
Welche Kräfte oder welche Magie begegnen uns dort?
Das ist die Magie unseres Unbewussten. All der Bilder, die im Unbewussten uns begegnen.
Was bringen wir mit, wenn wir wieder von der schönen grünen Wiese zurückkehren?
Wir bringen neue, frische Energie mit für unseren Alltag.
Ist die schöne grüne Wiese real?
In unserer Vorstellung ist alles real.
Und wer regiert dort?
Der dort ist.
Sehr schön. Super. Vielen, vielen Dank. Das war ganz wunderbar. Vielen Dank.
Also.
Schönen Abend. Tschüss. Wir sind
Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander. In unserem Podcast Die schöne grüne Wiese erkunden wir mit euch den imaginären Raum. Und wenn ihr genauso neugierig seid darauf wie wir und nichts verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Immer freitags gibt es neue Folgen
auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.